Hey, guten Morgen. Schön, hier zu sein. Ich habe gerade eben beim Lobpreis gedacht, das ist mein erster Gottesdienstzeit. Richtiger Gottesdienst seit 4 Monaten ungefähr gefühlt, wenn nicht gar länger. Und ich habe gedacht, wenn ihr wüsstet, was auf meinem Papier steht, dann würden wir diese Predigt nicht hören. Weil ich weiß, was da steht und ich weiß, dass es so gut wäre, noch weiter Lobpreis zu machen. Aber damit ihr mir folgen könnt, möchte ich euch einfach was mitgeben. Und versteht mich nicht falsch, mit den Kindern Sonntag zu feiern, ist wirklich toll, aber ihr habt mir richtig gefehlt. Und ich hoffe, ihr seid auch so dankbar, hier zu sein. Ja? Seid dankbar trotz den Auflagen, den Regeln, dem Aufwand, der betrieben werden muss, dass wir heute hier Gottesdienst feiern dürfen. Und wir haben übrigens Jahrestag, also ihr und meine Familie. Schon ein Jahr vorüber. Und ich freue mich zu hören, was Gott heute Morgen vorbereitet hat. Ein bisschen davon kenne ich, aber ich glaube fest und ich bin der festen Überzeugung, Gott möchte heute mit dir sprechen, mit dir im Gespräch sein. Und er hat Gutes mit uns vor. In Römer 8 heißt es, alle Dinge dienen denen zum Guten, die an Gott glauben. Was ist das für eine Aussage? Daran will ich festhalten, auch heute Morgen, wenn ich mir vielleicht Sorgen mache, wie es mit dieser Gemeinde wohl weitergeht. Wir sitzen hier, als würden wir uns nicht leiden können, gefühlt. Alle 1,50 Meter Abstand. Und ich danke auch euch, Heinz und Thomas, dass ihr uns leitet durch diese Zeit und führt. Und es sind auch immer sehr spannende Zeiten, aber so ein bisschen... Die Anspannung ist raus und es wird so Zeit fürs erste Rekapitulieren. Man fragt unseren Gesundheitsminister, wäre es vielleicht nicht schon intelligent gewesen, früher Masken zu kaufen. Und in Bayern gibt es den Satz, und ich weiß nicht, ob man das hier auch so sagt, aber man sagt es in Bayern, das host jetzt davor. Oder kollektives Eingeständnis, das haben wir jetzt davor. Das ist also das Ergebnis, das haben wir jetzt davon. Und ich frage uns und mich, was haben wir davon? Die Frage stelle ich heute Morgen, was nimmst du mit? Was hast du rausgefunden? Wir haben uns lange nicht gesehen, was hast du rausgefunden über dich, was hast du rausgefunden über Gott? Das soll das Thema heute Morgen sein, diese Krisenerkenntnisse. Ich habe mir die vergangenen Monate viel Gedanken gemacht, was zeigt mir diese Zeit, wo schlägt mein Herz hin? Und ein Gedanken, eine Herausforderung, wenn nicht gar ein Fallstrick, ist mir aufgefallen und wichtig geworden und den möchte ich heute Morgen mit euch teilen. Und das Besondere an so einer Krise ist ja, dass wir das kollektiv erleben. Gemeinsam alle das Gleiche, es schweißt uns zusammen und wir haben gemeinsam erfahren, wie es ist, wenn in Lebensmittelläden auf einmal Regale leer sind. Viele meiner Generation kannten das nicht. Und wahrscheinlich so selten wie nie können wir generationenübergreifend über dieselben Erfahrungen reden und auch die Denkweisen, die sich dahinter verbergen. Aber lasst uns einsteigen in den Text heute Morgen. Wenn du deine Bibel dabei hast, mega gut, darfst du sie rausholen. Wenn du keine dabei hast, ist auch kein Problem. Ich habe den Text mitgebracht. Und der Text steht in 1. Samuel, Kapitel 4. Und davor will ich aber noch beten. Und ich bete, großer Gott, dass du sprichst, dass du erfahrbar bist und wirst heute, dass wir dein Wesen erkennen und dass wir dein Wirken erkennen in diesem Text, Herr, und was du vorhast mit dem Volk Israel und mit uns, Herr. Amen. Und es ist ein mega spannender Text, wie ich finde. Also 1. Samuel 4 und ich lese. Und das Wort Samuels erging an ganz Israel und Israel zog aus in den Kampf, den Philistern entgegen und lagerten sie sich bei Eben-Eser. Die Philister aber hatten sich bei Afek gelagert. Und die Philister stellten sich in Schlachtordnung auf gegen Israel. Als aber der Kampf sich ausbreitete, wurde Israel von den Philistern geschlagen und sie erschlugen aus den Schlachtreihen im Feld etwa 4000 Mann. Als das Volk ins Lager zurückkam, da sprachen die Ältesten von Israel: Warum hat uns der Herr heute vor den Philistern geschlagen? Wir machen hier die erste Pause. Israel steckt in der Krise. Sie ziehen gegen den damaligen Erzfeind, die Philister, in den Kampf und sie verlieren. 4.000 Mann. Und es ist nicht das Ende des Krieges, aber die Zwischenbilanz, die erste Schlacht, sieht eher schlecht aus. Und die Philister sind oder waren damals ein Seefahrervolk, das sich an der Mittelmeerküste angesiedelt hat. Man sagt, glaubt, kommen so von Kreta, Zypern, so aus der Gegend, haben sich dort in Kanaan an der Mittelmeerküste angesiedelt und hatten so ungefähr 5 Städte. Und sie haben ständig darauf gedrungen, ihr Gebiet zu erweitern. Es war eine konstante Bedrohung des Volk Israels immer mit diesen Philistern. Was tun? Was tue ich? Was tust du? In einer Krise. Während der ersten Wochen, als dieser Schwenk da war von Virus in China dort, Italien? Oh, wir schicken alle ins Homeoffice. Da war es sehr, sehr spannend zu sehen, wie ich persönlich, aber auch die Menschen um mich herum reagiert haben. Ich weiß noch, wie ich das in der ersten Woche einkaufen war und die Geschäfte hatten kein Klopapier, keine Nudeln, kein Reis, kein Mehl. Und ich war nicht darauf vorbereitet. Und ich stand da und habe gedacht, boah, habe ich was verpasst? Habe ich den Warnschuss zu spät gehört? Verhungert meine Familie jetzt, weil ich es einfach 3 Tage zu spät eingekauft habe, wie alle anderen? Die Einkaufswegen um mich herum waren so voll, als gäbe es alles um die Hälfte. Ging das euch auch so? Ich hatte ein wahnsinniges Bedürfnis nach Sicherheit. Abends hat die Ellen war damals in Portugal, weil die gedacht hat, es ist eine gute Zeit, in Urlaub zu fliegen. Verrückt auch, andere Geschichte aber. Und ich saß da alleine und es hat mir richtig zu schaffen gemacht. Die Frau an der Kasse, wo ich einkaufen war, zeigt mir halb stolz und geschockt den Kassenzettel von 800 Euro Lebensmittel. 800 Euro! Um mich herum konnte ich gespielte Entspanntheit, versteckte Sorge sehen, Verleugnung, alles übertrieben mit dieser Grippe. Richtige Angst, Unsicherheit. Leute sehnen sich nach Sicherheit, sehnten sich nach Sicherheit, nach Antworten. Jeder, der nur laut genug etwas gesagt hat, hat ein Publikum auf einmal. Und die Frage, die mich seitdem umtreibt, ist, wohin flüchte ich mich? Also ganz örtlich habe ich mich zu meinen Eltern geflüchtet. Da gab es einen Garten und die Fleischtöpfe Ägyptens quasi, volle Kühlschränke. Aber wohin flüchten wir uns, auch losgelöst von Corona? Was tut mir gut, wenn ich richtig Stress habe in der Arbeit? Was tue ich, wenn es hackt in meiner Ehe und ich mich nicht geliebt und angenommen fühle? Wohin mit meiner Angst? Wohin, wenn ich Unsicherheit habe? Wohin, wenn ich was Falsches getan habe und es mich plagt? Was tue ich in einer Niederlage, wenn ich mich unterlegen fühle? Wohin mit meinen Bedürfnissen? Jetzt nur schauen, dass ich genug Essen zu Hause habe? Nach diesem stressigen Arbeitstag brauche ich erstmal Ruhe, Kinder weg, ein Bier auf die Couch. Ich habe so viel im Kopf, jetzt brauche ich einen Film oder eine Serie und ich lenke mich ab. Dieser Mensch bei YouTube, der sagt genau das, was ich wissen muss. Der weiß es. Sehr gut. Sicherheit. Da arbeite ich mich jetzt durch diese Krise. Da muss ich einfach mehr machen. Dann werde ich gesehen. Da bin ich da. Im Büro, da gibt es jemand, der mir das Gefühl gibt, begehrt und geliebt zu werden. Wenn ich nur mehr Geld verdiene irgendwann, dann kaufe ich mir das, was ich brauche. Dann bin ich meine Sorgen los. Wie oft erwische ich mich dabei, dass ich sage, boah, bisschen mehr. Hey Ellen, uns geht's gut. Nur ein bisschen. Wir alle haben solche Automatismen in uns. Wir suchen nach Erfüllung, die unseren Durst stillt. Und wir versuchen, unseren Bedarf zu stillen an Orten, an denen wir denken, es klappt. Sicher. Was sagt das aber über mein Gottesbild aus? Dass ich nicht als erstes bei ihm bin in einer Krise, wenn die Arbeit mich fertig macht, wenn meine Ehe hakt, glaube ich, dass mein Kumpel, meine Friseurin, wer auch immer, besser weiß, was für meine Ehe gut ist als Gott? Traue ich Gott zu, dass er mich versorgt? Glaube ich an einen strafenden Gott? Dann werde ich mich schwer tun, mit meiner Schuld zu ihm zu kommen. Sehe ich keinen liebenden Gott, dann werde ich auch nicht nach Liebe bei ihm suchen. Wenn ich Gott nicht als den allmächtigen Gott sehe, der er ist, warum soll ich zu ihm gehen mit meinen Sorgen? Glaube ich, dass er meine Burg ist, dass ich sicher bin bei ihm? Vertraue ich ihm, dass er mir Recht verschafft? Dass er mich nicht wegen meiner Taten errettet hat? Die Perspektive auf Gott, wie ich ihn sehe, bestimmt mein Handeln mehr als ich denke. Nochmal. Die Perspektive auf Gott, wie ich ihn sehe, bestimmt mein Handeln mehr als ich denke. Und ich habe in dem Zusammenhang eine spannende Geschichte oder einen Gedanken gelesen, den möchte ich ein bisschen verkürzt weitergeben. David Foster Wallace, amerikanischer Schriftsteller und Philosoph, meines Wissens kein gläubiger Christ, sagt zu einer Abschlussklasse Folgendes. Es gibt keine Nichtglauben. Jeder betet etwas an, aber wir können wählen, was wir anbeten. Und es ist ein äußerst einleuchtender Grund, sich dabei für einen Gott oder ein höheres Wesen zu entscheiden. Denn so ziemlich alles, was sie anbeten, frisst sie bei lebendigem Leibe auf. Wenn sie Geld und Güter anbeten, dann können sie nie genug davon kriegen. Wenn sie ihren Körper, die Schönheit und erotische Reize anbeten, dann werden sie sich immer hässlich finden. Wenn sie die Macht anbeten, werden sie sich immer schwach und ängstlich fühlen. Wenn sie ihren Intellekt anbeten und als schlau gelten wollen, werden sie sich am Ende dumm vorkommen als Hochstapler, dem man jeden Augenblick auf die Schliche kommen kann. Wir werden keine Erfüllung finden, wenn wir den falschen Dingen hinterherjagen, sie anbeten, dort Erfüllung suchen, dort Schutz suchen. Und versteht mich nicht falsch, Gott hat nichts gegen Bier. Und Gott hat nichts gegen einen Film und Gott hat nichts gegen Geld oder Arbeit oder Verantwortung oder Macht. Aber er hat etwas dagegen Konkurrenz. Er duldet niemand auf dem ersten Platz neben sich. Keine anderen Götter. Er will aber deinen Durst stillen. Das Beste will er für dich. Und alles andere befriedigt deine Bedürfnisse nicht nachhaltig. Du wirst ihm immer nachjagen und immer. Basis unserer Anbetung, das, was wir tun, das, warum ich sage, eigentlich können wir aufhören und einfach nur anbeten, ist, wir loben Gott für das, was er ist. Das ist das Schöne an der Anbetung unseres Gottes. Das Schöne an einer lebendigen Beziehung. Anbetung, wie wir sie tun, sie formt unser Bild, unser Gottesbild immer wieder neu und stellt es auf den Prüfstand. Wenn ich jeden Sonntag hier singe, Gott, du bist mein Waymaker, du machst meine Wege frei. Das setzt sich immer wieder auf den Prüfstand. Immer wieder Gott loben, Basis unserer Anbetung. Wisst ihr, wie Gott sich selbst vorstellt, damals, als er den Bund am Berg Sinai mit dem Volk Israel schließt? Es ist in 2. Mose 34. Und dort steht, er ging an Mose vorüber und sprach, ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld, meine Liebe und Treue sind groß. Diese Gnade erweise ich Tausenden, indem ich Schuld, Unrecht und Sünde vergebe. Und trotzdem lasse ich die Sünde nicht ungestraft, sondern kümmere mich bei den Kindern um die Sünden ihrer Eltern bis in die dritte und vierte Generation. In seiner ersten Beschreibung von sich selbst stellt Gott sich als geduldig, barmherzig, gnädig, liebend, treu, gerecht und vergebend dar. Nicht seine Stärke, nicht die Majestät, nicht die Allmacht, die er hat, die Liebe zu uns Menschen stellt er in den Vordergrund. Und der zweite Teil mit den Kindern, die bestraft werden für die Sünden ihrer Eltern. Wenn man sich es im Hebräischen anschaut und es vergleicht mit wie viel Gutes er tut und wie viel Gerechtigkeit er spricht, steht es in keinem Verhältnis. Er tut viel mehr Gutes, viel mehr Großes, viel mehr Vergebendes, wie die Sünden, die er gerecht bestraft. Und die Kinder, wir müssen uns ganz ehrlich auch eingestehen, dass die Sünden, die ich tue, nicht in meinem Leben bleiben. Den Missbrauch, der in meiner Familie stattfindet, den trage ich weiter an die Kinder. Es gibt viele Sünden, die nicht bei mir bleiben. Und das ist das, was Gott dort sagt. Aber seine Liebe, seine Güte, seine Treue, die stellt Gott in den Mittelpunkt seiner eigenen Charakterbeschreibung. Die Frage ist, glaube ich an seine Liebe zu uns Menschen, auch wenn ich Leid erfahre? Glaube ich an seine Treue, auch wenn ich mich alleine fühle? Und deswegen, elementar, immer wieder, komm vor ihn, komm in Anbetung und prüfe dein Gottesbild. Schauen wir, wie das Volk Israel weitermacht. Also, sie wurden geschlagen von den Philistern und die sofortige Idee, die kommt, ist, lasst uns die Bundeslade des Herrn von Silo zu uns herholen, so wird er in unsere Mitte kommen und uns aus der Hand unserer Feinde retten. Und das Volk sandte nach Silo und ließ die Bundeslade des Herrn, der Herrscharen, der über der Cherubim thront, von dort herholen. Und die beiden Söhne Elis, Hophni und Phinehas, waren dort bei der Bundeslade Gottes. Und es geschah, als die Bundeslade des Herrn in das Lager kam, da jauchzte ganz Israel mit großem Jauchzen, sodass die Erde erbebte. Als aber die Philister den Schall dieses Jauchzens hörten, sprachen sie, was bedeutet der Schall eines so großen Jauchzens im Lager der Hebräer? Und sie erfuhren, dass die Lade des Herrn in das Lager gekommen war. Da fürchteten sich die Philister, denn sie sprachen, Gott ist in das Lager gekommen. Und sie sprachen, wehe uns, denn so etwas ist bisher noch nie geschehen. Wehe uns, wer wird uns von der Hand dieser mächtigen Götter erretten? Das sind die Götter, welche die Ägypter in der Wüste mit allerlei Plagen schlugen. So seid nun tapfer und erweist euch als Männer, ihr Philister, damit ihr den Hebräern nicht dienen müsst, wie sie euch gedient haben. Seid Männer und kämpft. Da kämpften die Philister und Israel wurde geschlagen. Und jeder floh in sein Zelt und die Niederlage war sehr groß, da aus Israel 30.000 Mann Fußvolk fielen. Und die Lade Gottes wurde weggenommen und die beiden Söhne Elis, Hophni und Phinehas kamen um. Kurze Frage. Hatte jemand von euch schon mal einen Kampf im weiteren Sinn? Also eine Herausforderung, aus der man rauskommt und sich fragt, Gott, wolltest du nicht eigentlich neben mir stehen, mir helfen? Schau, ich habe doch gebetet. Ich habe gebetet für diese Prüfung, ich habe gebetet für diesen Konflikt. Ich war mir sicher, du bist mit mir. Wo warst du? Ist es nicht deine Verantwortung, dass ich gewinne? Ich bin einer von dir, hier. Schon mal so enttäuscht von Gott aus einer Schlacht gekommen? Ich darf euch etwas zum Kontext aus dieser Bibelstelle ein bisschen näher bringen. Das ist ein bisschen großer Kontext, aber ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, um nachzuvollziehen, was hier gerade passiert. Wir befinden uns am Anfang des ersten Buchs Samuels. Erster und zweiter Samuel sind im Prinzip eine zusammenhängende Geschichte, wurde nur in zwei geteilt, weil es nicht auf eine Schriftrolle gepasst hat. So einfach ist es manchmal. Im Prinzip, und etwas vereinfacht, geht es darum, wie der Weg ist von einem zerklüfteten, stammesgeprägten Volk Israel hin zu einem Königreich, bei dem zuerst Saul und dann David an der Spitze steht. Davor wurde Israel aus Ägypten befreit, war auf dem Weg durch die Wüste nach Kanaan. Am Berg Sinai gab es einen Bund mit Gott. Gott gibt die 10 Gebote, das Volk geht den Bund ein. Endlich im Land Kanaan angekommen, das verheißene Land, Ziel der 40-jährigen Wanderung durch die Wüste. Das große Versprechen Gottes erfüllt sich. Dort angekommen war es daran, den Bund mit Gott, seine Gesetze einzuhalten, um dadurch Gottes Wirken und seine Größe zu zeigen. Den Auftrag, die Kanaaniter vollends zu vertreiben, hat Israel nicht geschafft. Das Buch der Richter, das Buch danach, beginnt mit dem Tod Josua. Die Richter waren eher Stammesoberhäupter und Anführer als im klassischen Sinn rechtsprechende Richter. Im Prinzip erzählt das Buch der Richter sehr tragisch und sehr brutal die Geschichte davon, wie Israel immer mehr wird wie die Kanaaniter. Israel kann sie nicht vertreiben, wie Gott gesagt hat. Und der Grund, warum Gott sagt, vertreibt die, war die moralische Korruption und die Kinderopfer, die die Kanaaniter darbrachten. Anstatt sich also klar abzugrenzen, übernimmt das Volk Israel die Praktiken der Kanaaniter. Götzen, Opfer, alles drumherum. Und anhand der Anführer im Buch Richter zeigt sich diese Abwärtsspirale. Gideon, Simson, am Anfang gut, dann schlecht. Es ist immer Sünde, Unterdrückung, Buße, Richter kommt ins Spiel, Erlösung, Friede, wieder von vorn. Und dabei wird es immer schlimmer. Wer das Ende von Richter gelesen hat, es ist verstörend, wirklich. Aber wichtig, Gottes Bevollmächtigung der einzelnen Richter dient der Erlösung seines Volks und nicht der Befürwortung der Taten der Richter. Zusammenfassend lässt sich also über diese 350 Jahre sagen, am Ende, Israel kennt das Wesen seines eigenen Gottes nicht mehr. Das Buch Samuel beginnt mit dem Chaos, das Richter hinterlassen hat. Zwischendrin haben wir noch das Buch Ruth, aber das mit der Datierung ein bisschen schwierig. Eli, der Samuel aufgenommen hat, war auch Richter. In Vers 18 zum Beispiel lesen wir, er hatte das Volk 40 Jahre lang gerichtet. Also, zurück zum Volk Israel. Ich kann sie verstehen. Sie stecken in der Krise, die erste Schlacht eine Niederlage, dann die zündende Idee, Bundeslade. Die Lade, die den Bund besiegelt. Die Partnerschaft, das Versprechen. Wir sind doch sein Volk. So eine Kraft hat diese Bundeslade, dass Leute sterben, wenn sie sie unrechtmäßig anfassen. Selbst wenn ein Unfall passiert und man will die Bundeslade schützen, so stirbt man. Diese Bundeslade, sie soll mit in den Kampf. Die Anwesenheit unseres Gottes ist uns sicher. Er ist dort. Und ich persönlich finde, es ist eine einleuchtende Idee. Ich persönlich finde, sich auf dieses Versprechen zu berufen, ist nicht unlogisch. Sie haben sogar an die Priester gedacht, die Söhne Elis. Und wie gut alles aussieht. Welche Energie auf einmal in diesem Volk ist. Als aber die Philister den Schall dieses Jauchzen hörten, sprachen sie, was bedeutet der Schall eines so großen Jauchzens? Sie fürchteten sich. Gott ist in das Lager gekommen, die Erde hat gebebt. Was muss das für ein Ansporn gewesen sein, wie in diesen Ritterfilmen, wenn der Anführer das Heer anheizt. So gute Ansprache gibt es wahrscheinlich nicht. Kein Feldherr kann man so anheizen, wie das es getan hat wahrscheinlich. Und es tut seinen Zweck bei den Philistern. Sie glauben auch an diesen Gott. Sie glauben auch an die Kraft der Bundeslade. Sie glauben aber nicht nur daran. Sie glauben an viele Götter. Aber was Gott mit den Ägyptern getan hat, hat auch die Völker rundherum schwer beeindruckt. Die Philister, sie kämpfen mit all ihrem Mut und sie gewinnen. 30.000 Mann sterben und die Bundeslade einfach mitgenommen. Es ist unvorstellbar, es ist undenkbar. Und jetzt brauchen wir den Kontext von vorher. Gott ist nicht die Bundeslade. Gott ist nicht limitiert auf einen Kasten aus Zeder und Gold. Er ist kein Genie, den ich an eine Zauberflasche rüttel und dann kommt er raus. Er ist keine Wunscherfüllmaschine. Die Überzeugung der Ältesten, dass die Bundeslade die Gegenwart Gottes auf magische Weise garantiert, die gleiche Überzeugung haben die Philister. Sie denken genau gleich. Sie glauben an die Auswirkung der Bundeslade, ohne den Gott zu kennen. Die Ältesten erkennen die Heiligkeit, aber sie verkennen, dass nicht die Bundeslade die Quelle der Kraft ist. Sie benutzen sie als Glücksbringer, ein Symbol Gottes, garantiert seine Gegenwart und Kraft nicht. Israel kennt das Wesen seines eigenen Gottes nicht mehr. Ein falsches Gottesbild, limitiert auf eine Box. Das Denken und Handeln der Kanaaniter und Philister und aller drumherum ist übergesprungen auf das Volk Israel. Was bedeutet das für mich? Wir leben in einer Welt und Gesellschaft, die konstant gegen unseren Gott und seine Gesetze argumentiert. Ob das Leistungsdenken ist, mit dem wir konfrontiert sind, ob es die Einstellung zu Moral, zu Lüge, zu Gerechtigkeit. Wie oft merken wir oder meinen zu bemerken oder wird uns gesagt, Gottes Wort scheint aus der Zeit gefallen. So wie die Israeliten können wir zulassen, dass diese Ansichten der Kanaaniter, diese Ansichten der Gesellschaft in unserem Land, in unserem Kopf wohnen. Dass sie überspringen, sich ausbreiten. Dass wir zweifeln an der Güte und an der Liebe Gottes, wenn wir das Leid der Welt sehen. Wir kommen nur in Gefahr zu übersehen, was Gottes Wesen ist. Was sein Plan ist, was sein Wunsch ist. Dass wir daran anbeten. Dass wir das anbeten, wovon wir uns Erfüllung erhoffen. Und das ist dann oft nicht mehr Gott. Geistliche Siege sind auch heute noch das Ergebnis aus einer ständig erneuerten Beziehung zu Gott. Wir dürfen nicht aus der Vergangenheit leben, sondern müssen unsere Beziehung zu Gott ständig erneuern und auffrischen. Und das sage ich mehr zu mir wie zu euch. Ich sage es auch nochmal. Meine geistlichen Siege sind auch heute noch das Ergebnis aus meiner ständig erneuerten Beziehung mit Gott. Ich darf nicht aus der Vergangenheit leben, sondern muss meine Beziehung zu Gott ständig auffrischen und erneuern. Wie mache ich das? Wie mache ich neu? Wie werfe ich Falsches raus? Anbetung. Ich finde es spannend, dass die Israeliten gerade die Bundeslade, das Symbol für die Verbindung, für den Vertrag, den Gott hat, nutzen und vollkommen am Ziel vorbeischießen. Der Bund, den Gott mit den verschiedenen Menschen durch die Bibel hindurch schließt, ob mit Abraham oder am Berg Sinai, kann man immer als Partnerschaft verstehen. Gemeinsam einem Ziel dienend, um mehr Gutes hervorzubringen. Die Menschen von Anfang an ihre Geschichte, sie rebellieren immer wieder gegen diesen Bund. Im Fall des Bundes mit Israel war es die Pflicht, Gottes Gebote zu gehorchen. Gebote als Richtlinien, um gut als Gemeinschaft von Gottes Partnern zusammenzuleben. Wenn sie das tun, dann werden sie reich gesegnet und sie werden Repräsentanten Gottes für den Rest der Welt. So war die Idee. Die Israeliten zur Zeit Samuels erinnerten sich also an den Bund, vertrauten auf den Segen, deswegen die Bundeslade, aber sie erinnerten sich nicht ganz richtig. Sie lassen ihren Teil der Abmachung außen vor. Und das passiert immer und immer wieder, egal ob im Bund mit Abraham, der Bund mit Israel oder später der Bund mit König David. Die Israeliten erfüllten immer die Vereinbarung nicht. Sie verlieren später ihr Land und müssen ins Exil. Und so ist es auch mit uns. Wir Menschen können die Versprechen nicht halten. Wir können die Gesetze nicht halten. Wir lehnen uns immer wieder auf und suchen Zuflucht bei anderen. Später aber reden die Propheten von einem neuen Bund. Ein Bund, der alle gebrochenen Bünde wiederherstellt. Was ist dieser Bund? Jesus. Er selbst sagt, im Zuge des Abendmahls, in Matthäus 26, 26-28, im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus Brot und dankte dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, nehmt es und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte, trinkt alle daraus, das ist mein Blut, das Blut des, und manche Übersetzungen fügen hier ein, neuen Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Er erfüllt für das Volk Israel und auch für uns diese Pflichten. Er ist die Erfüllung von Gottes Versprechen und der Pflichten, die daraus entstanden. Er starb für dich und mich am Kreuz. Er zeigt uns den Vater. Die Jünger sagen, Jesus, zeig uns den Vater. Und Jesus sagt, ihr seht den Vater durch mich. Jesus hat diesen Bund immer wieder ganz exklusiv neu für dich und mich. Ein Bund, bei dem du und ich Gott ganz neu kennenlernen dürfen, bei dem alles erfüllt ist. Trotz unseres Versagens macht er uns zu seiner Familie und zu seinem Volk großartig. Was ist das für eine Zusage? Ich möchte euch am Ende etwas lesen, einfach vorlesen. Und dort dürfen wir unser Gottesbild neu schärfen. Denn Anbetung ist nicht nur Lieder singen. Anbetung ist, Gottes Wort zu lesen, mit ihm im Gespräch zu sein. Es ist eine Antwort auf Krisen und Herausforderungen und es ist Anbetung. Und bevor ich jedoch anfange, nehmen wir uns ganz kurz Zeit zum Nachdenken. Vielleicht ist dir heute eine Situation eingefallen, in der du Gott limitiert hast, auf eine Box. Eine Enttäuschung, wo du in den Kampf gerannt bist und gedacht hast, Gott ist auf meiner Seite und du bist enttäuscht von Gott und das Vertrauen ist gebrochen. Ein Automatismus, wo du bei Problemen in deiner Ehe woanders hinrennst und nicht zu Gott. Ein Zufluchtsort, ein Gottesbild, das nicht mehr so recht passt. Und vielleicht möchtest du heute Morgen diesen Bund, dieses Versprechen mit Gott ganz neu schließen. Dann hast du jetzt die Möglichkeit, Gottes hinzulegen. Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, darf bleiben im Schatten des Allmächtigen. Darum sage ich zum Herrn, du bist meine Zuflucht und meine sichere Festung. Du bist mein Gott, auf den ich traue. Ja, er errettet dich wie einen Vogel aus dem Netz eines Vogelfängers. Er bewahrt dich vor der tödlichen Pest. Er deckt dich schützend mit seinen Schwingen. Unter seinen Flügeln findest du Geborgenheit. Seine Treue gibt dir Deckung. Sie ist dein Schild, der dich schützt. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht oder vor den Pfeilen, die am Tag abgeschossen werden. Nicht vor der Pest, die im Finstern umgeht. Nicht vor der Seuche, die mitten am Tag wütet. Selbst wenn 1.000 neben dir fallen, gar 10.000 zu deiner Rechten, trifft dich es nicht. Aber anschauen wirst du es mit eigenen Augen. Du wirst sehen, wie die Feinde Gottes ihre gerechte Strafe bekommen. Denn du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht. Den Höchsten hast du zum Schutz dir erwählt. So wird dir kein Unglück zustoßen und kein Schicksalsschlag wird dich in deinem Hause treffen. Denn er hat für dich seine Engel entsandt und ihnen befohlen, dich zu behüten auf all deinen Wegen. Sie werden dich auf Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Über Löwen und Otter wirst du hinwegschreiten, starke junge Löwen und Schlangen wirst du zu Boden treten. So sagt nun der Herr, weil er und sie mit ganzer Liebe an mir hängt, will ich ihn und sie befreien. Ich hole ihn heraus aus der Gefahr, denn er erkennt meinen Namen. Wenn er oder sie zu mir ruft, werde ich ihm antworten. In Zeiten der Not stehe ich ihm bei. Ja, ich reiße ihn heraus und bringe ihn zu Ehren. Ich schenke dir ein erfülltes und langes Leben und zeige dir, wie ich Rettung schaffe. Amen.